Hallo zusammen, Boris hier. Ich möchte euch kurz auf ein Unternehmen aufmerksam machen, das ich sehr spannend finde, und zwar Logistics Cloud aus München. Spannend deshalb, weil Logistics Cloud ein neutrales Datennetzwerk für den Datenaustausch betreibt, das bereits 90% der weltweit tätigen Logistikunternehmen abdeckt. Und Leute, die Logistics Cloud verwenden, sagen, man hat sofort das Gefühl, so sieht die transparente Supply Chain der Zukunft aus. Das ist natürlich eine gewagte Aussage, macht aber Sinn, wenn man sich anschaut, wie das Ganze tatsächlich funktioniert. Vereinfacht ausgedrückt kann man sich das so vorstellen, dass beliebig viele Shipper an das System von Logistics Cloud angebunden werden können, um Transportaufträge und Statusmeldungen an ebenso viele verbundene Logistikdienstleister zu übermitteln oder von diesen zu empfangen. Das hat zum Ziel, eine komplette Transparenz der Sendungsströme zu erreichen, wobei jede Sendung von mehreren Versendern zu mehreren Logistikdienstleistern verfolgt werden kann. Außerdem werden beliebig viele IoT-Provider an die Logistics Cloud angeschlossen, um Sendungsdaten mit IoT-Daten anzureichern und diese Rückmeldungen an die IT-Systeme der Kunden weiterzuleiten. Das neutrale Datenaustauschnetz der Logistics Cloud ist modular aufgebaut und somit maximal flexibel. Die Plug-and-Play-Lösungen lassen sich mit universeller Anbindung sowohl in bestehenden Lösungen als auch in neuen Anwendungen einfach einsetzen. So spart man natürlich viel Zeit, Geld und administrativen Aufwand. Bei Handel, Industrie, Logistikdienstleistern, Kurier, Express- und Paketdiensten und in der Fertigungsindustrie ist die Logistics Cloud schon im Einsatz. Mehr als 200 Versender, 150 Logistikdienstleister und 80 Fluggesellschaften nutzen sie bereits, um Sendungen in über 200 Ländern weltweit abzuwickeln. Steuerung und Automatisierung von Datenflüssen dürfte bei vielen von euch auch ein Thema sein. Deshalb solltet ihr euch unbedingt mal die Logistics Cloud angucken. Schaut am besten mal vorbei unter www.logistics.cloud. www.logistics.cloud. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom BVL Digital Podcast. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und nach unserer sehr erfolgreichen täglichen Sonderserie Logistik gegen Corona sind wir heute erstmal zurück mit einer in Anführungszeichen normalen Folge des BVL Digital Podcast. Das Gespräch, das wir heute senden, habe ich auf dem Forum Automobillogistik in Leipzig im Februar aufgenommen, also noch bevor die Corona-Krise richtig losging. Aber alles, was ihr heute hört in Bezug auf Trends und Technologien in Supply Chain Management und Logistik, ist heute noch genauso gültig wie im Februar. Mein Gast heute ist Frank Vorrath von Gartner. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Frank, herzlich willkommen im BVL Digital Podcast.
Hallo Boris.
Schön, dass du dabei bist.
Ja.
Frank, ich möchte mit dir heute sprechen über die Trends und Technologien in Supply Chain Management und Logistik. Aber bevor wir das tun, vielleicht eine kleine Einleitung von deiner Seite aus, was du in der Vergangenheit gemacht hast und wie du bei Gartner gelandet bist. Wie es bei den meisten Analysten und Beratern bei Gartner ja der Fall ist, hast du eine lange Historie in der Praxis hinter dir, die dich dazu befähigen, halt diese Beratungsarbeit bei Gartner zu machen. Wie sieht deine Historie aus?
Ja, meine Historie ist, ich bin sogar seit zwei Jahren bei Gartner, habe im Bereich Gartner Supply Chain angefangen. Gartner, ein Unternehmen, was sehr erfolgreich auf dem Markt ist für, sagen wir mal, den Bereich Advisory Service und Research Service. Angefangen im Information Technology Bereich und hat es dann ausgeweitet auf die Bereiche Supply Chain, Human Resources. Ich bin bei Gartner Supply Chain, habe angefangen im Unternehmen als Executive Partner. Im Moment bin ich verantwortlich für den gesamten Gartner Service Delivery Bereich hier in Europa als zuständiger Vice President. Die Beziehung zum Gartner, ganz einfach, kam durch eine frühere Kundenbeziehung in meiner vorherigen Tätigkeit bei der Firma Johnson Controls, wo ich verantwortlich gewesen bin als Vice President globaler Supply Chain. Haben wir sehr eng mit Gartner zusammengearbeitet. Gartner hat mit uns das sogenannte Johnson Controls Supply Chain Excellence Operating System entwickelt, wesentlich dazu beigetragen, dass wir unsere Fähigkeiten in der Supply Chain aufgebaut haben, erweitert haben, Fähigkeiten von den Mitarbeitern, dann auch in den Prozessen, aber dann auch immer wieder die Technologie. Denn heutzutage geht ja alles nicht mehr um letztendlich nur die Prozesse und die Mitarbeiter, sondern letztendlich auch im Einklang mit der Technologie.
Ja. Wo wart ihr damals auf der Gartner Top 25 Liste?
Naja, wir waren gut, aber natürlich nicht so gut. Wir waren
Nicht auf Unilever-Niveau.
Wir waren nicht auf Unilever, wir können uns aber auch nicht mit Unilever vergleichen, weil wir letztendlich auch ein Multi-Industrie-Unternehmen zur damaligen Zeit gewesen sind. Mhm. Wir haben uns, sag ich mal, bei den Gardner in der weltweiten Betrachtung so in dem 50er-Bereich, haben uns aber stark verbessert, auch in den Jahren, wo wir mit Gardner zusammengearbeitet haben, dann über 30% letztendlich Verbesserung im Gardner-Ranking. Natürlich eine Sache, die man kontinuierlich über einen längeren Zeitraum dann betrachten muss. Ne? Gerade wenn man sag ich mal, den Anspruch hat, unter den 25 Top-Supply-Chain weltweit im Gardner-Ranking
zu sein. Jetzt sitzt du auf der anderen Seite des Tisches sozusagen.
Jetzt sitze ich auf der anderen Seite des Tisches. Sehr, 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 sehr spannend. Die Möglichkeit, die man natürlich hat, ist letztendlich Zugriff auf Wissen. Gardner hat ja in dem Sinne das Wissen als Produkt und dann eben sehr, sehr erfahrene Kollegen, die eben auch auf der anderen Seite gearbeitet haben, globale, regionale Lieferketten, Supply Chain geleitet haben und natürlich dann auch einen erweiterten Blickwinkel auf die gesamten Industriezweige, die man hat. Ne? Ja. Und das ist sehr spannend und gerade in Zeiten vom Wandel. Jedes Unternehmen geht ja durch eine Veränderung im Moment durch. Wir sehen die Veränderungen am Markt, wir sehen die Veränderungen in den Technologien und das ist ein sehr, sehr, sehr spannendes Umfeld. Und
immer schneller, immer schnelllebiger.
Immer schnelllebiger und die Möglichkeit ist natürlich dann auch immer da, dass Unternehmen mit Gardner zusammenarbeiten und Gardner aus dem Grunde dann nutzen, um immer wieder Wissen ins Unternehmen reinzutragen, weil drumherum ändert sich sehr viel und wenn man nicht letztendlich die Trends erkennt, wenn man nicht die Zukunft eventuell versteht, trifft man eventuell auch die falschen Entscheidungen in Bezug auf die Investitionen seiner Fähigkeiten. Mhm. Und da kommen wir so ein bisschen ins Spiel und helfen dann unseren Kunden.
Wie sieht typischerweise ein Kunde aus? Sind das große internationale Konzerne oder auch Mittelsteller dabei?
Einen hast du ja schon genannt und der Rest ist so in den Top 25 weltweit.
Also aber, schon eher die größeren.
Aber wir arbeiten, denke ich mal, schon mit 80-90% der Fortune 500 Unternehmen in der Welt zusammen. Auf verschiedenen Leveln, auf der höchsten Stufe mit den verantwortlichen Chief Supply Chain Officers oder Chief Operating Officers und dann eben auch mit anderen, sag ich mal, Senior Leadern in deren Unternehmen. Ne?
Und sind das abgeschlossene Projekte oder ist es eine längerläufige Projektbeziehung?
Also die Beziehung geht eigentlich über einen längeren Zeitraum. Ne? Weil wenn du dir die Fähigkeiten so ein bisschen anschaust, ist ja nicht nur, man geht rein, man beendet ein Projekt, man hat die Fähigkeiten. Es geht heutzutage sehr viel über die Definierung von neuen Geschäftsmodellen, über die Definierung der Fähigkeiten, ne? Die Rollen von Mitarbeitern in der Zukunft, die Strukturen der Firmen, dann wiederum auch über die Prozesse, die sich verändern und letztendlich auch um die Technologie. Welche Technologie wird eingesetzt? Was macht Sinn? Zu welchem Zweck? Mhm. Dann auch um welchen Zeitpunkt zu investieren. Und das ist natürlich immer wiederum eine große Fragestellung für Unternehmer. Da kommen wir so ein bisschen ins Spiel. Wir haben natürlich auch unsere unabhängigen Marktanalysen, unsere Produkte wie Magic Quadrant,
ist ja wahrscheinlich
so ein bisschen bekannt, oder unser Hype Cycle, der es uns eben ermöglicht, letztendlich Trends zu erkennen, auch voraussagen oder vorausschauen zu treffen und dann immer wieder Unternehmen dabei zu helfen, wichtige Entscheidungen zu treffen. Und dann wesentlich auch immer darauf bezogen, welcher Nutzen und Mehrwert entsteht dann für die Firma. Mhm. Denn viele Firmen befinden sich im Wandel, viele Firmen verändern sich, viele Geschäftsmodelle verändern sich, Informationen, Daten spielen viel mehr eine Rolle in den Geschäftsmodellen, wie vielleicht noch vor 10 Jahren. Und da muss man immer wieder investieren in ihren eigenen Fähigkeiten. da kommen wir so ein bisschen ins Spiel.
Du hast das Thema Trends eben schon angesprochen. Was sind so die großen Trends, die du momentan mit deinen Kunden so besprichst?
Einige der Trends sind natürlich in Bezug auf die Technologien. Es kommt immer wieder die Fragestellung, welche neuen Trends gibt es im Bereich der Technologien? Welche Technologien haben wir zu berücksichtigen in unseren Entscheidungen?
Geht es eigentlich immer nur um Technologie? Also jetzt mal als Beispiel Thema Nachhaltigkeit. Ein großer Trend, wichtig für Supply Chain. Muss aber nicht einen Bezug zu irgendeiner Technologie haben. Ist es auch ein Thema,
mit das du, ist sicherlich auch ein Riesenthema. Und wenn wir gerade überlegen, vielleicht in den letzten ein, zwei Jahren, ist das natürlich ein ernstzunehmendes Thema. Denn Nachhaltigkeit, glaube ich, ist heute sehr, sehr, sehr wichtig. Und was wir auch sehen, so ein bisschen am Markt, dass der Stellenwert in dem Unternehmen in Bezug auf Nachhaltigkeit extrem zugenommen hat. Jetzt müssen wir natürlich immer wieder drüber nachdenken, wenn wir dann sagen, die neuen Trends entwickeln sich natürlich auch so ein bisschen durch gewisse Makrofaktoren. Nachhaltigkeit, hattest du ja schon gesagt. Aber was eigentlich passiert, ist ja, dass viele Faktoren eigentlich in einem Zusammenhang miteinander stehen. Mhm. Das heißt, ich kann nicht die zukünftigen Geschäftsmodelle von der Nachhaltigkeit trennen. Ich kann nicht die Nachhaltigkeit von der Technologieseite trennen. Ich kann meine Prozesse nicht von den Geschäftsmodellen, von der Technologie, von den Rollen der Mitarbeiter im Zusammenspiel.
Also habt ihr schon so einen ganzheitlichen Einsatz?
Ja, der Ansatz sollte an für sich immer ganz einheitlich sein. Also deswegen sagen wir ja auch, dass man strategisch sich die ganze Sache betrachten sollte in Bezug auf, wie will sich das Unternehmen in Zukunft ausrichten? Welche Möglichkeiten sieht das Unternehmen am Markt durch neue Geschäftsmodelle? Und da kommen wir ins Spiel und dann schauen wir uns natürlich auch so ein bisschen dann an, welche Fähigkeiten hast du dann überhaupt heutzutage als Unternehmen? Wesentlicher Bestandteil dessen ist natürlich, dass wir auch Produkte wie unsere Reifegradmodelle nutzen. Verschiedene Reifegradmodelle, die auf der niedrigsten Stufe bei 1 anfangen, auf der höchsten bei 5 dann enden, um Unternehmen überhaupt die Möglichkeit zu geben, eine Bestandsaufnahme der Fähigkeiten zu machen.
Und zu messen, wo sie stehen. Ne?
Genau, wo stehen wir heutzutage und dann, wo wollen wir hin? Und wie kommen wir dahin überhaupt?
Was sind aus deiner Sicht jetzt die großen Technologietrends, die momentan relevant sind, die sich jedes Unternehmen anschauen sollte?
Viele Themen sind natürlich bekannt. Künstliche Intelligenz, gerade im Bereich der erweiterten Planung der Geschäftsprozesse, dann auch Durchführung der Geschäftsprozesse. Das ist ein wesentlicher Anteil der gesamten Planung der Lieferkette. Dann natürlich das Thema der erweiterten Visibilität der Lieferkette, wo natürlich die künstliche Intelligenz eine Rolle spielt, um letztendlich die Daten effektiver zu nutzen. Das heißt, auf der einen Seite das Zusammenspiel künstlicher Intelligenz, die Einsatzgebiete der künstlichen Intelligenz, die wir im Moment mal so definieren auf überwiegend den Planungsbereich und die Steuerung der Lieferkette bis hin der Vollautomatisierung der Entscheidungsprozesse in einem Unternehmen. Das ist ein Trend. Und letztendlich auch in einigen Firmen einige Sachen, die dann auch umgesetzt worden sind im Bereich künstliche Intelligenz. Das ist die eine Geschichte. Die zweite Geschichte ist natürlich die Automatisierung von Geschäftsprozessen. Robotic Process Automation. Eine Sache, die immer wieder eingesetzt wird, um effizienter zu arbeiten, Kosten zu reduzieren, aber letztendlich auch flexibler und schneller auf die Märkte reagieren zu können. Sehen wir immer mehr im Einsatz, sehen wir auch in unserem Hype Cycle, was ja ein Gartner Produkt ist, eigentlich schon skaliert, wo wir sagen, wahrscheinlich in den nächsten 2 bis 3 Jahren werden wir das im Mainstream wiederfinden. Es sind Sachen, die letztendlich sich so ein bisschen positioniert haben, neben den anderen Klassikern wie Internet of Things, die Vernetzung von der Infrastruktur mit letztendlich den Unternehmen. Thema Blockchain ist immer noch ein Trend. Auf der anderen Seite sagen wir natürlich auch, es gibt zu wenig wirklich Cases, wo wir sagen können, diese Technologie hat sich durchgesetzt. Mhm. Und jetzt ist auch die Frage, unserer Ansicht nach, wird sich das in den nächsten 5 bis 10 Jahren nicht verändern.
Ist das bei allen Technologien in der Evolution von Technologien so? Ich meine, das ist nichts spezifisch für die Blockchain, sondern das ist eigentlich eine Phase, die jede Technologie irgendwann durchmacht oder gar nicht?
Jede Technologie geht durch den Zyklus durch. Mhm. Es ist immer die Frage, inwieweit kommt man durch diesen Zyklus schneller durch, inwieweit kann man das skalieren, inwieweit gibt es genügend Proof Cases, wo sich eine Technologie durchsetzt.
Und das ist bei Blockchain noch ein bisschen dünn momentan, sagst du?
Ja, es gibt zu wenig Cases. Ja. Letztendlich, die Anwendungsgebiete sind noch nicht klar definiert. Mhm. Der Mehrwert und Nutzen ist bis dato noch nicht hundertprozentig klar verstanden, beziehungsweise haben wir zu wenig Cases, um letztendlich zu sagen, ja, es gibt wirklich konkrete Einsatzgebiete und konkret dann auch, wo Nutzen entstanden ist. Weil letztendlich muss man sich ja auch immer die Frage stellen, wenn man investiert, wann investiert man? Mhm. Bin ich ein Unternehmen, was letztendlich in diese Technologie sehr frühzeitig investiert, um mir dadurch einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen? Ist eine Frage dann auch, inwieweit rentiert sich diese Investition? Denn im Grunde genommen geht es ja dann immer wieder darum, um seine Effizienz steigern zu können.
Weitere Technologien, die vielleicht nicht so präsent sind, die nicht so stark in der Öffentlichkeit stehen, die deiner Meinung nach ein bisschen unterbewertet sind, die unterschätzt werden?
Ja, es gibt natürlich gewisse Trends, wo im Technologiebereich, gerade im Bereich kognitive Wissenschaften und Planung, letztendlich Technologien auf dem Markt sind heutzutage schon, die vollautomatisiert Entscheidungen treffen können.
Mhm. Es ist auch das Beispiel, was da gemeint ist?
Die Entscheidungsprozesse ist letztendlich, inwieweit habe ich eine Möglichkeit, einen Markt bezüglich der Nachfragen meiner Produkte beurteilen zu können. Mhm. Und letztendlich die Technologie trifft Entscheidungen über die Steuerung der gesamten Geschäftsprozesse in der Planung. Das heißt, wie plane ich meinen Bedarf meiner Produkte und wie steuere ich letztendlich die Produktion, den Einkauf und die Lieferung oder die Logistik. Und es gibt gewisse Technologien, die heutzutage dann auch über, sag ich mal, den künstlichen Intelligenzbereich hinaus wesentlich intelligenter sind und vollautomatisiert Entscheidungen treffen können. Die Frage ist natürlich dann auch immer bei dieser Geschichte, inwieweit vertraue ich der Maschine, ja, die Entscheidung vernünftig zu treffen. Wesentlicher Anteil dabei ist natürlich dann auch akkurate Daten von Unternehmen letztendlich der Maschine zur Verfügung zu stellen. Mhm. Dementsprechend sehen wir zum Beispiel auch Trends, dass eben gewisse Bereiche in der Lieferkette neu definiert werden, wenn man über die Rollen nachdenkt. Die Rollen der Mitarbeiter, die heute in einer gewissen Funktion sitzen und morgen dann eventuell ganz andere Dinge machen müssen. Mhm. Ja, und in diesem Stadium oder Zwischenstadium befinden wir uns gerade, mhm, wo es ist immer noch sehr viel Unklarheit über viele Dinge, aber es gibt einige Technologien, die sind sehr vielversprechend, mhm, die haben sich durchgesetzt. Zwei hatte ich genannt, künstliche Intelligenz, glaube ich, sitzen viele Unternehmen ein, Robotic Process Automation, viele. Aber es gibt darüber hinaus viele, viele, viele andere Systeme, die fangen jetzt gerade so ein bisschen an auf dem Hype-Cycle über den Bereich, wo die Innovation zum ersten Mal auf dem Markt bekannt ist, sich so ein bisschen zu entwickeln. Jetzt ist die Frage, inwieweit kann sich diese Technologie durchsetzen.
Mhm. Gibt es so typische Fehler, die Unternehmen aus deiner Sicht regelmäßig machen, wenn es um die Einführung von neuen Technologien geht? So Klassiker?
Ja, ich glaube, die Komplexität ist
die zu unterschätzen.
Und die kann man unterschätzen. Ne? Mhm. Viele Unternehmen denken nicht über, sag ich mal, ihre Lieferkette als end-to-end gesteuerte Lieferkette, die durch Technologien unterstützt werden sollten. Das heißt, wenn wir bei Garner da so ein bisschen rangehen, wir sagen, wenn wir uns das Thema anschauen, schauen wir uns eigentlich an, dieses Thema, wir nennen das Systems of Records, die typischen ERP-Systeme. Hm. Wir schauen uns an die Systeme der Innovation, Systems of Innovations, und dann schauen wir uns dann so ein bisschen an Systems of Differentiations, mhm, also der Differenzierung. Und ich glaube, die Gefahr besteht, diese Komplexität zu unterschätzen und sich nur auf gewisse Systeme zu fokussieren. Was wir sehen auch, dass viele Unternehmen immer noch dabei beschäftigt sind mit der Frage, welches ERP-System in Zukunft ist für mich das entscheidende ERP-System.
Ist die Frage noch nicht abschließend geklärt?
Naja, gut, wenn man hier in Europa natürlich dann sich mit der Frage beschäftigt, dann kommt man nicht an der SAP vorbei, und viele Unternehmen werden in den nächsten 5 Jahren SAP S/4HANA einführen müssen. Das ist ja bekannt. Aber darüber hinaus sollte man sich auch natürlich Gedanken machen, welche zusätzlichen Systeme benötige ich.
Und wie spielen die zusammen nachher?
Und wie spielen die zusammen? Ja. Und vor allen Dingen übergeordnet in der gesamten einheitlichen Lieferkette. Und diese Komplexität kann man schnell unterschätzen. Und dementsprechend macht man heute Entscheidungen, wo man die Auswirkungen eventuell in 5 Jahren sieht. Mhm. Und deswegen macht es auch immer wieder Sinn, letztendlich sich dieses Wissen von außen letztendlich ins Unternehmen reinzuholen. Und da spielen wir eine ganz große Rolle, indem wir uns eben auch ganz einheitlich die Sachen mal anschauen und noch von der derzeitigen Applikationslandschaft, vom Blueprint die Technologien anschauen, was existiert heute in den Unternehmen, wie sehen die Geschäftsmodelle aus, und um diese Geschäftsmodelle unterstützen zu können, wie sollte denn die zukünftige Technologielandschaft aussehen?
Ja, um nochmal zurückzugehen auf eure Vorgehensweise, begleitet ihr Unternehmen auch bei der Einführung von solchen Implementierungsprojekten oder beschränkt sich das auf Beratung und diese initiale Richtungsgebung sozusagen?
Unser Geschäftsmodell ist im Wesentlichen darauf ausgerichtet, dass wir auf die Beratung und letztendlich das Wissen in das Unternehmen geben, um vernünftige Entscheidungen zu treffen. Auch wir helfen bei der Auswahl der Dienstleister, die sie dann für, sag ich mal, auf der einen Seite für die Technologien, aber dann auch für die Implementierung einsetzen. Ne? Sind aber dann immer wiederum dabei über den längeren Zeitraum, um letztendlich auch immer wieder die Beratung, immer wieder uns die Dinge dann anzuschauen, was die anderen Firmen, die dann mit der Implementierung der Technologie beschäftigt sind.
Du hast gerade erwähnt, ihr arbeitet auch mit Dienstleistern zusammen. Das sind eigentlich dann auch eure Kunden. Das ist eine andere Art von Kundengruppe. Wie ist euer Geschäftsmodell da? Wie arbeitet ihr mit Technologiedienstleistern zusammen?
Na, erstens mal sind wir ein neutrales Unternehmen, indem wir letztendlich uns den Markt anschauen von einer neutralen Sichtweise. Und letztendlich aufgrund unserer Erfahrung und auch unserer Daten und Informationen, die wir haben, letztendlich eine Bewertung durchführen. Das heißt, wir schauen uns den Markt an, wir schauen uns die Technologien an, wir nutzen unsere Produkte wie Magic Quadrant und ordnen die Technologie dann dementsprechend ein, wo sehen wir aus neutraler Sichtweise steht diese Technologie, und dann, wo steht das Unternehmen? Und im Wesentlichen geht es darum, wenn wir Unternehmen uns auch anschauen, Technologieunternehmen, inwieweit ist das Unternehmen auch in der Lage, die Dinge umzusetzen? Das heißt, eine Technologie verspricht sehr viel, aber inwieweit wurde das umgesetzt und inwieweit hat es dann den Mehrwert gebracht für Unternehmen? Ne? Und das ist auch wenn man sich das überlegt, wenn man Entscheidungen treffen möchte, das heißt, ich möchte heute die und die Technologie einsetzen, dann habe ich ja eine Möglichkeit von, sag ich mal, eine Auswahl von verschiedenen Technologieunternehmen, und dann möchte ich ja in der Lage sein, vernünftige Entscheidungen zu treffen. Um die Entscheidungen treffen zu können, muss ich die Entscheidungen dementsprechend vernünftig vorbereiten. Und da kommen wir so ein bisschen ins Spiel und sagen, wir haben den globalen Blick auf Technologien, haben den globalen Blick auf Technologieunternehmen, die diese Technologien letztendlich auch anbieten und verkaufen am Markt, und wir kommen neutral und helfen dann Unternehmen, die richtige Entscheidung zu treffen. Das ist einmal auf Basis der Entscheidung, aber dann geht es ja weiter, wie implementierst du letztendlich die Sache, was sollte man berücksichtigen, welche Fehler sollte man vermeiden, ja. Welche realistischen Sideschienen sollte man berücksichtigen und welche Ressourcen sollte man zur Verfügung haben. Das ist ja letztendlich wichtig, und welches Risiko sollte man berücksichtigen. Ja, und das ist eine sehr, sehr komplexe Angelegenheit. Und oftmals ist es dann so, dass das Unternehmen nicht unbedingt in diesen Bereichen ihre Kernkompetenz haben. Und natürlich auch zu berücksichtigen ist, dass der Markt sich so schnell ändert, gerade auch in dem Technologiebereich, dass man eigentlich immer wieder neu sich die Sache anschauen muss, um letztendlich vernünftige Entscheidungen treffen zu können.
Und nochmal zurück auf die Frage der Zusammenarbeit mit Technologiefirmen. Es gibt schon die Möglichkeit, für mich als Technologiefirma zum Beispiel von euch beraten zu werden, wie ich mich am Markt positionieren soll oder an welche Technologien gefragt sind. Ist das auch eine Option oder nicht?
Eher nicht. Wir arbeiten mit Technologieunternehmen eher in dem Bereich zusammen, in dem uns die Technologieunternehmen ihre Produkte vorstellen. Und dann unsere Analysten neutral letztendlich eine Bewertung vornehmen. Dementsprechend dann aber auch einen Blickwinkel auf die Technologien haben. Also die Zusammenarbeit ist mehr oder weniger, wir schauen uns den Markt an, wir schauen uns die Technologie an, wir geben unsere unabhängige Meinung dazu.
Und dann geht ihr aktiv auf die neuen Anbieter zu, oder wie funktioniert sowas?
Naja, ist eigentlich so, aufgrund der Tatsache, dass wir so mit sehr vielen Kunden zusammenarbeiten, glaube ich, haben wir schon eine gute Sichtweise darauf. Und darüber hinaus kommen natürlich auch Technologieanbieter zu uns und zeigen ihre Produkte oder sprechen ja. über ihre Produkte. Und wir sind dann in der Lage, letztendlich da eine Bewertung vorzunehmen.
Mhm. Also, viele Startups dabei, mit denen ihr die ihr bewertet und anschaut?
Naja, der Startups ist natürlich ein sehr, sehr interessanter Markt. Wir nennen das bei Garner so ein bisschen Cool Vendors. Das heißt, das ist so, ich glaube, nicht unbedingt mehr eine Startup-Firma, aber eine Firma, die hat sich eventuell noch nicht so am Markt etabliert, ist aber in der Lage, die größeren Unternehmen zu challengen. Und das schauen wir uns schon an, ne, in der Bewertung. Oder wenn man drüber nachdenkt, über, sag ich mal, neue Technologien, kommen ja meistens immer von Startup-Unternehmen. Ja. Ne? Und da schauen wir uns schon an, okay, wie sehen wir das und welche Startups Unternehmen und haben diese Startup Unternehmen eine Chance? Wenn, kann man das skalieren? Ne? Die Frage ist natürlich immer auch zu betrachten unter wirtschaftlichen Aspekten. Und kann man skalieren? Ist das Skalierungseffekt da?
Ich stelle mir das schwer vor, also da den Überblick zu behalten, denn es tauchen so viele neue Startups, so viele neue Technologien auf jedes Jahr. Wenn ich jetzt ein Gründer von einem Startup bin, wie tauche ich bei euch auf dem Radar auf? Wie gehe ich da vor? Gibt es einen Prozess, den ich einhalten muss? Oder
ich glaube, am Anfang funktioniert das eher so, dass unsere Analysten eher auf die Technologie aufmerksam werden und dann mehr über diese Technologie wissen wollen. Und dann, glaube ich, im gemeinsamen Dialog erarbeiten, ob unsere Einschätzung soweit ist, dass sich diese Technologie durchsetzen wird. Also ich glaube, am Anfang geht es jetzt mal nicht nur darum, um das Startup. Es geht eigentlich am Anfang um die Technologie. Und dann zu schauen, inwieweit wird sich diese Technologie am Markt durchsetzen, wie lange wird es dauern, ehe sich die Technologie am Markt durchsetzen wird und lässt sich diese Technologie skalieren.
Aber nochmal als Verständnis für mich, die Brille, durch die ihr neue Technologien betrachtet, ist der Nutzwert, den diese Technologie für eure Kunden hätte. Und eure Kunden sind in den meisten Fällen Großunternehmen.
Für Firmen, Kunden, aber auch Industrien. Mhm. Denn gewisse Technologien sind ja auch sehr industriespezifisch. Und wir schauen uns dann an, okay, wie relevant ist dann diese Industrie oder diese Technologie für diese Industrie. Und dann innerhalb dieser Industrie gibt es ja Players, die dann letztendlich auch diese Industrie oder den Markt dominieren. Und inwieweit gibt es genügend Piloten bei diesen Industrien, wo diese Technologien erprobt werden? Und dann, inwieweit lassen sich dann wirklich oder lässt sich der Mehrwert und der Nutzen dann darstellen? Und da gibt es dann gewisse Marktforschung, Erhebung, Datenerhebung, wo wir letztendlich dann auch sehen, okay, wo steht diese Technologie. Das hilft uns dann wiederum zu sagen, pass mal auf, wie sehen wir den Markt über einen Zeitraum von den nächsten 10 Jahren zum Beispiel. Ne? Und das ist immer eine wiederkehrende Übung, die wir durchführen über, sag ich mal, einen ganz langen Zeitraum, wo wir uns auf jährlicher Basis dann immer diese Sachen anschauen und sagen, okay, der Markt hat sich wieder verändert, wo hat sich diese Technologie etabliert und wo sehen wir sie auf dem Hype-Cycle und vor allen Dingen, wann wird sich diese Technologie durchsetzen? Mhm. Wenn wir uns das anschauen, schauen wir uns das an, wird sich diese Technologie innerhalb von kurzen Zeitabständen, bis so circa 2 Jahre, wird sich diese Technologie, sag ich mal, über 5 Jahre durchsetzen oder dauert es 10 Jahre, bis sich diese Technologie durchsetzen wird. Und umso länger wir eine Sichtweise haben, bis sich eine Technologie durchsetzt, umso größer ist natürlich auch die Gefahr, dass sie dann irgendwann sich nicht durchsetzt. Klar.
Und auch ihr könnt nicht hell sehen.
Nicht skalieren. Nein, wir können nicht hell sehen, aber ich glaube schon, wir sehen Dinge, die letztendlich, und das ist auch unser Anspruch, eine gewisse Vorreiterrolle haben. Okay. Deswegen ist es ja auch so, dass Gardner oftmals auch gefragt wird, wie seht ihr das? Wo seht ihr das? Und wann seht ihr das am Markt? Ne? Das ist auch unser eigener Anspruch, letztendlich auch dieses Wissen zu haben und dieses Wissen dann zur Verfügung zu stellen. Mhm.
Was hältst du von der deutschen Logistik-Tech-Startup-Szene, die ja ganz schön Aufsehen erregt hat in den letzten Jahren mit großen Investitionen und wirklich, da ist ein bisschen Bewegung reingekommen. Wie schätzt du die Lage ein? Ist da was Interessantes dabei?
Ja gut, ich meine, man hat es ja gesehen, glaube ich, der deutsche Logistikpreis wurde vergeben an eine Firma in München, die sich mit Process Mining beschäftigt. Das ist eine ganz spannende Geschichte. Zum Beispiel diese Firma Startup-Unternehmen hat sich im Wesentlichen damit beschäftigt, wirklich Gedanken zu machen, wie können wir, wir nennen es einen sogenannten Digital Twin, entwickeln. Das heißt, wie können wir unsere Geschäftsprozesse digital darstellen und spiegeln und immer wieder die Möglichkeit haben, an diesen Geschäftsprozessen zu arbeiten. Das lässt sich natürlich dann über Process Mining mit Technologien darstellen. Finde ich ein sehr, sehr, sehr spannendes Thema. Mhm. Denn im Grunde genommen ist es ja dann so, dass man immer wieder die Möglichkeit hat, dann die Geschäftsprozesse zu optimieren mit sogenannten Realtime-Daten, die einem zur Verfügung stehen, an Prozessoptimierung, Automatisierung zu arbeiten. Das ist eine ganz, ganz spannende Entwicklung. Ich glaube, wir werden in diesen Bereichen sehr, sehr, sehr viel noch sehen. Process Mining ist für mich eine Key-Technologie. Mhm. Vielleicht hattest du mich ja gefragt, ob das schon so bekannt ist. Vielleicht ist es bekannt, aber noch nicht so bekannt, dass es an für sich so eingeschätzt wird, dass es eine Key-Technologie sein kann. Aus meiner Sichtweise wird es das werden, verbunden mit anderen Technologien. Darum hatte ich ja auch vorhin gesagt, du kannst eigentlich die gewissen Technologien nicht mehr voneinander trennen. Künstliche Intelligenz, Robotic Process Automation, Process Mining, das gehört alles so ein bisschen zusammen, ne? Mhm. Und ist kompatibel miteinander. Aber das sehe ich zum Beispiel als, als wo Deutschland in dem Bereich Prozessmining wirklich eine Sache entwickelt hat, die wir letztendlich auch in der Logistik einsetzen können, um schneller und flexibler zu werden, um unsere Prozessabläufe schneller und flexibler gestalten zu können. Ne? Und dadurch können wir uns letztendlich auch einen Wettbewerbsvorteil erarbeiten in diesem Land.
Mhm. Wie messt ihr euren Erfolg, wenn ihr in solche Projekte reingeht? Was sind da so eure Kennzahlen, dass ihr sagt, wir waren erfolgreich oder nicht erfolgreich?
Ja gut, am wichtigsten ist natürlich, dass wir das Wissen, was wir zur Verfügung stellen, dann irgendwo auch mit, sag ich mal, den operativen Ergebnissen der Firmen bemessen. Mhm. Das heißt, eine Firma hat heute Fähigkeiten. Wenn wir dazu beitragen, diese Fähigkeiten qualitativ zu verbessern, Bereich, sag ich mal, nicht nur der Technologie, sondern auch der Prozesse im Einklang mit der Technologie, aber dann auch mit den Mitarbeitern, dann sollte sich das nach Möglichkeit natürlich irgendwo auch in den Geschäftsergebnissen zeigen. Ne? Das heißt, soll ein positiver Trend da sein. Das heißt, wenn man mit uns zusammenarbeitet, dann sollte man diesen positiven Trend dann irgendwann sehen. Ne? Und wir haben eben den Anspruch, letztendlich da auch den Nutzen und den Mehrwert zu bringen, ne? Und das irgendwo zu bemessen und zu sagen, okay, inwieweit haben wir dazu beigetragen, positiv letztendlich die operativen Ergebnisse zu verbessern.
Frank, vielen Dank, dass du im Podcast warst. Hat mich sehr gefreut. Wie können Leute mit dir in Kontakt treten? Was ist der beste Weg, auf dich zuzukommen über LinkedIn? Wo bist du am besten zu erreichen? Was ist deine präferierte Plattform?
Ja, verschiedene Möglichkeiten. Ne? Einfach mich über LinkedIn anzuschreiben oder über frank.vorrat@gardner.com. Ja. Das funktioriert in der Regel auch immer ganz, ganz gut.
Ja. Klasse, super. Frank, vielen Dank fürs Gespräch.
Danke dir auch, Boris.
So, das war die BVL Digital Podcast Episode mit Frank Vorrat von Gardner. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ich würde mich freuen, wenn ihr in Zukunft regelmäßig reinhört. Am besten ihr abonniert den Podcast, damit ihr keine der kommenden Folgen verpasst. Bis zum nächsten Mal, euer Boris Felgendreher.